gut, wir machen weiter in der Session Recht. Er hat natürlich einen interessanten Vortrag, wurde schon auf den Vortrag hingewiesen, dass er auch sehr gut sein soll. Herr Falk Steile wird also jetzt sprechen über Freiheit und Offenheit von Wissen sichern, Schranken überwinden. Er wird sich selbst vorstellen. Bitte schön.
Ja, bin ich zu hören? Achso, anschalten wahrscheinlich noch. So, jetzt bin ich zu hören, ja? Gut, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Freiheit und Offenheit von Wissen sichern. Es geht also ein bisschen nicht bloß um Software, sondern eben ein bisschen breiter aufgezogen, weil es gibt eben jenseits von Software auch noch durchaus Dinge, deren Freiheit man sichern sollte. Darum wird es also im Folgenden gehen. Es wird sicher auch ein bisschen juristisch, also manche haben sich schon mit was zu trinken eingedeckt. Es könnte auch ein bisschen trockener werden, streckenweise. Schauen wir mal. Wir werden uns zunächst mal so ein bisschen ganz grundlegend mit Wissen und Informationen beschäftigen, weil man meiner Meinung nach dann besser versteht, wo überhaupt diese Probleme herkommen. Warum müssen wir Wissen, die Freiheit und Offenheit sichern? Ist das nicht sowieso frei? Ne? Hier gerade an Universitäten lebt man ja von der Freiheit der Wissenschaft. Warum braucht man da trotzdem Lizenzen möglicherweise? Und dann, warum beschäftigen sich so viele Juristen mit Lizenzen und auch mit freien Lizenzen? Und welche Probleme haben Juristen mit Lizenzen? Warum ist das alles so schwierig? Warum hat man immer meistens, wenn man sich eine Lizenz anguckt, eine menschenlesbare Version und dann die rechtliche Version? Es gibt einen Haufen Probleme, die da dranhängen. Die sieht man als Nichtjurist aber nicht. Das will ich so ein bisschen erzählen und dann gucken wir uns einfach mal einzelne Aspekte freier und offener Lizenzen an. Gucken mal, warum gibt es die und wo sind da die Probleme? Ja, und dann sollten wir die Zeit eigentlich schon gut rum haben. Jetzt also zu den Grundlagen über Wissen und Information und Eigentumsrechte und wie das funktioniert. Ja, das ist schon eine Frage. Zu meiner Person, ja, was soll ich sagen? Jurist, Verwaltungswissenschaftler, OpenStreetMapper und über die Schiene bin ich dann zu den freien Lizenzen gekommen, ja, mit Geoinformationssystem, da bin ich nicht so klargekommen, ja, ich bin kein Informatiker, also habe ich mir irgendwas gesucht, mit was ein Jurist umgehen kann und das waren dann eben Lizenzen. Ja, für andere gibt es spannendere Sachen, so ist das halt. Bevor wir zu Wissen kommen, nehmen wir unseren Ausgangspunkt bei Informationen. Informationen ist das, was uns alle umgibt, die wir zur Kommunikation nutzen. Ja, ich versorge euch, sie, mit Informationen und kommuniziere. Und dann kommen Fragen zurück und dann entsteht eine Interaktion mittels Austausch von Informationen. Ohne Informationsaustausch funktioniert also auch die ganze Gesellschaft nicht, aber Informationen kann man natürlich auch nutzen, um Herrschaft auszuüben. Ja, deswegen, das hat Max Weber schon relativ zeitig entdeckt, Herrschaftswissen. Deswegen gibt es unter Umständen auch das Amtsgeheimnis, weil wenn man mehr weiß als die anderen, dann hat man einen Wissensvorsprung und kann eben auch Dinge besser steuern, wenn man mehr weiß. Und aber ja, und Datenschutz ist ja auch in aller Munde auch ein wichtiges Ding, gerade im Datenschutz, den gibt es ja, weil man sagt, man soll sich auf gleicher Augenhöhe begegnen und das funktioniert nicht, wenn der eine schon viel mehr über mich weiß, als ich über ihn. Dann kann der mich ja auch beeinflussen und steuern. Und Informationen, insbesondere die Verarbeitung, bedeuten auch wirtschaftlichen Mehrwert. Und weil Informationen unter Umständen eben auch pures Geld wert sind, gibt es dafür auch im Recht einen Schutz, nämlich die Property Rights, aber auf die Details kommen wir später nochmal. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo es irgendwas gibt, das wertvoll ist, wird das dann meistens auch durchs Recht geschützt, weil die entsprechenden Interessengruppen natürlich dafür sorgen, dass ihre Rechte oder ihr Eigentum, nennen wir es mal, geschützt werden. Informationen sind, Stichwort Eigentum, aber was ganz Eigenes. Die verhalten sich nicht so wie die dingliche Welt, die uns umgibt, wie körperliche Gegenstände. Informationen verhalten sich anders und deswegen sollte man auch vorsichtig sein, dass man sagt, naja, mit Informationen gehen wir mal genauso um wie mit dem Eigentum an einem Auto oder an einem Grundstück. Warum? Das schauen wir uns jetzt mal an. Informationen brauchen immer ein Trägermedium. Die sind nicht einfach da. Eine Sache aus Atomen und Molekülen, die ist einfach da. Informationen brauchen irgendwas zum Übertragen. Ich übertrage die Informationen jetzt gerade mittels Schallwellen. Und als ich das Abstract geschrieben habe für diesen Vortrag, dann habe ich meine Informationen in eine Datei gespeichert und sie also digital übertragen. Oder wenn die ausgedruckt wird, dann wird sie auf einem körperlichen Medium fixiert und dadurch übertragen. Das ist zum Beispiel auch ein wesentliches Kriterium von Informationen. Sie sind verlustfrei übertragbar, jedenfalls theoretisch. Das Blatt Papier, nachdem das hier einmal rum ist oder nachdem das 1000 Leute in der Hand gehabt haben, ist von dem Blatt Papier nichts mehr übrig. Die Information ist noch da, die lebt in den Köpfen fort. Ja, und deswegen sollte man sich also hüten, dingliches Eigentum mit Eigentum an Informationen gleichzusetzen, weil sie sich auch, ich nenne es mal physikalisch, anders verhalten. Dingliche Gegenstände nutzen sich ab, Informationen nicht. Dingliche Gegenstände altern, Informationen nicht, sie veralten höchstens. Dingliche Gegenstände verbrauchen sich. Ich trinke das Wasser. Jetzt ist es weg. Das passiert mit Informationen nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, los, gebt die Informationen wieder her, die ich euch mitteile. Funktioniert nicht. Bei Eigentum funktioniert das schon. Und gut, Informationen können falsch sein, Stichwort Fake News, aber das interessiert uns nicht so richtig. Die ersten Stichpunkte sind essentiell, um zu verstehen, warum es das Immaterialgüterrecht, das Recht am geistigen Eigentum gibt und welche Probleme wir im Folgenden damit haben. Aber der Vortrag heißt ja Wissen. Informationen sind die Grundlage für Wissen. Nun weiß man nicht so genau, wie man Wissen definieren kann. Information oder Wissen ist der geglückte Informationstransfer. Also ich gebe Informationen, ihr stellt euch irgendwas vor, verknüpft die Informationen mit eigenen Erlebnissen und Ähnlichem und so entsteht dann Wissen. Also die Information ist Grundlage für Wissen. Und ganz wichtig, vom Grundprinzip her sind Informationen eben frei. Weil wir eben gesagt haben, wir brauchen die für die Kommunikation untereinander, um Wissen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, etc. Also, Punkt 1, Informationen sind grundsätzlich frei, aber, ich hatte es schon mal erwähnt, wenn eine Information einen gewissen wirtschaftlichen Wert hat, gibt es auch Interessengruppen, die dafür sorgen werden, dass Informationen rechtlich geschützt werden und dann so eine Art Eigentum an ihnen entsteht. Dass man dann also nicht mehr mit der Information frei umgehen kann, sondern gegebenenfalls eine Lizenz braucht. Was immer zulässig ist, ist die intellektuelle Aufnahme von Informationen. Dafür kann niemand eine Lizenz verlangen, dass man ein Buch liest und das Wissen daraus sich merkt und daraus neues Wissen generiert. Das ist immer erlaubt. Aber das Buch kopieren? Nicht. Dafür braucht man dann eine Erlaubnis. Und man kann natürlich Informationen nicht bloß durchs Recht schützen, sondern zum Beispiel auch als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, dass man einfach niemanden daran teilhaben lässt. Dass man eben bei Computerprogrammen nur den Objektcode rausgibt, aber eben den Quellcode schön für sich geheim behält. Man kann das dann noch rechtlich zusätzlich absichern, dass man eben auch kein Reverse Engineering betreiben darf. Aber das ist schon eine andere Geschichte. Also man kann Informationen durchs Recht schützen oder auch durch Geheimhaltung, digitales Recht im Management. Man kann es also sozusagen selber in die Hand nehmen. Das hatte ich gerade erzählt, dass man die Informationen schützen kann. Und wir haben Informationsschutz, also dass das Recht sagt, bestimmte Informationen darfst du nur mit Erlaubnis verwenden oder nur unter bestimmten Dingen, in ganz unterschiedlichen Aspekten. Wir beschäftigen uns im Folgenden nur mit Immaterialgüterrecht, also Urheberrecht, Datenbankschutz. Es gibt aber auch das Datenschutzrecht. Das hat nichts mit Daten in der Datenbank zu schützen zu tun, sondern Datenschutzrecht ist eigentlich Schutz personenbezogener Informationen. Man hat bloß damals irgendwie den Begriff Daten besser gefunden, aber also Datenschutzrecht, Schutz personenbezogener Informationen und wir kümmern uns um die Immaterialgüterrechte. Amtsgeheimnis ist quasi der Schutz staatlicher Informationen durch staatliches, auf den Staat bezogenes Recht. Gegensatz ist Informationsfreiheit und die entsprechende Informationsfreiheitsgesetzgebung des Staates. So, dann, wer sich mit freier Software beschäftigt, ist sicher schon darauf gestoßen, dass man ganz oft auch von Copyright spricht und manchmal aber auch von Urheberrecht. Das ist ein riesiger Unterschied. Das Copyright kennen bloß die Angelsachsen, die Briten, die Amerikaner und die ehemaligen Kolonien der Briten. Wogegen eben das Urheberrecht, was klassisch kontinentales ist, kontinentaleuropäisches Recht, und der Unterschied liegt daran, dass die Angelsachsen Immaterialgüter, also den Schutz von Informationen, als reines Vermögensrecht betrachten. Die sagen, das ist sowas wie ein Patent. Wogegen die Europäer sagen, nee, also Urheberrecht, da haben wir zwar diese Vermögensrechte, die es mir erlauben, mit meiner geistigen Leistung Geld zu verdienen, aber in der Leistung, die ich erbringe, steckt immer auch ein Stück Persönlichkeit mit drin. Und deswegen ist das im europäischen Recht so ein Dualismus zwischen persönlichen Dingen, die man in eine Leistung reinsteckt, und dem schnöden Mammon, den man damit verdient. Zum Beispiel, kommen wir auch später nochmal dazu, die Namensnennung ist ein ganz klassisches Beispiel für ein Persönlichkeitsrecht im europäischen Rechtskreis. Der Urheber hat das Recht, mit seinem Werk verknüpft zu werden, dass da eben die Signatur drunter steht. Das gibt es im Amerikanischen in diesem Sinne nicht. Wenn da der Copyright-Inhaber genannt wird, dann ist das der Rechteinhaber. Der muss aber nicht identisch sein mit dem Urheber. Weil im amerikanischen Recht können Sie alle Rechte weitergeben. Sie haben ja bloß die Vermögensrechte. Im europäischen Recht können Sie die Vermögensrechte weitergeben. Das Persönlichkeitsrecht bleibt immer bei einem selbst. Wenn man also zum Beispiel ein Computerprogramm schreibt und irgendwann sagt man, oh, da war ich noch jung und unerfahren, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass irgendjemand diesen Code nutzt, weil die denken, ich war ein totales Rindvieh, wenn sie das lesen. Jetzt mache ich coolen Code, damals, das war Frickelwerk. Dann könnten Sie im Kontinentaleuropa mit Ihrem Urheberpersönlichkeitsrecht argumentieren. Na, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber theoretisch, weil Sie eben sagen, das verletzt meine Persönlichkeit, wenn jetzt noch jemand sieht, dass ich das mal geschrieben habe. Und können das dann widerrufen und sagen, Verwendung unterbinden und ähnliches. Auch die Philosophen haben sich natürlich Gedanken gemacht und die Wirtschaftswissenschaftler, warum man jetzt geistiges Eigentum, Immaterialgüterrechte, Informationen schützen soll. In Kontinentaleuropa, dort wo es um den Urheber geht, hat man gesagt, naja, den Urheber, das ist so eine Art Künstler. Ja, der ist zwar brotlos tätig, der macht das, weil er es toll findet, kennen wir bei freier Softwareentwicklung auch, und der wird dafür belohnt. Also sollte er mal Glück haben und ein Werk schaffen, was alle lieben und schätzen, dann soll er damit auch Geld verdienen können. Ne, aber die Theorie in Mitteleuropa ist, man ist altruistisch tätig und das Urheberrecht gibt einem die Chance, falls die altruistische Tätigkeit sich finanziell verwerten lässt, dass man das dann auch tun kann. Die Amerikaner sind da, wie gesagt, viel pragmatischer. Die sagen, das ist ein reines Vermögensrecht. Wir geben von Anfang an dieses Schutzrecht für Informationen als Investitionsanreiz. Also nicht, wir belohnen jemand, sondern wir sagen, wir motivieren jemand. Jemand setzt sich nur hin und schafft ein tolles Werk, weil er weiß, er verdient damit auch Geld. Ja, also ist einfach so ein bisschen Perspektivwechsel. Und das ist eher so ein ökonomischer Anreiz. Sie sagen, du weißt, du kannst damit hinterher Geld verdienen, also setzt du dich hin und schaffst das. Weil du musst nicht befürchten, dass du enteignet wirst. Und man kann natürlich, indem man Dinge schützt, auch einen künstlichen Markt dafür schaffen. Oder überhaupt einen Markt schaffen, der vorher nicht da ist. Man kann das bei Informationen machen, aber zum Beispiel auch Emissionshandel. Ist ein klassisches Beispiel dafür. Man verkauft Emissionszertifikate und erst dadurch, dass man sagt, du darfst nur so viel Luft verschmutzen, wie du Emissionszertifikate kaufst, hat man einen künstlichen Markt geschaffen. Erst dadurch, dass man diese Zertifikate überhaupt geschaffen hat und mit einem Verbot abgesichert hat. Entsprechend analog funktioniert das eben auch bei Informationen. So, und dann gibt es ganz unterschiedliche Schutzrechte. Das deutsche Urheberrecht, wir haben es auch in dem vorhergehenden Vortrag schon angerissen, geht erstmal davon aus, von der intellektuellen Leistung, geistig-schöpferische Tätigkeit. Darum geht es im ersten Teil des Urheberrechtsgesetzes. Also wenn man kreativ tätig ist und daraus irgendwas erschafft, Computerprogramme gehören dazu, Textwerke, Gemälde etc., dann hat man darauf ein Urheberrecht. Filme, wissenschaftliche Darstellungen, Kartendarstellungen. Und dann gibt es noch die sogenannten Verwandtenschutzrechte. Die sehen aus wie das Urheberrecht mit den geistig-schöpferischen Leistungen, haben aber keine geistig-schöpferische Leistung. Zum Beispiel eben die Fotografie. Man kann einmal ein Lichtbildwerk schaffen, das heißt, ich bin Künstler, ich leuchte das Objekt, das ich fotografieren will, aus, mache mir Gedanken über die Gestaltung, dann schaffe ich ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Oder ich laufe mit meinem Handy draußen rum und knipse wild alles, um es bei Facebook zu posten. Dann mache ich in der Regel ein Lichtbild. Der Unterschied ist, bei dem einen habe ich nachgedacht, bei dem anderen nicht. Recht, das eine ist also ein Lichtbildwerk, das andere ist ein Lichtbild. Rechtlich wird beides gleich behandelt. Beim Lichtbild steht im Urheberrechtsgesetz einfach bloß drin, es gelten die Regeln des Urheberrechts. Und dann, also damit haben wir schon wesentliche Punkte, die bei freiem und offenem Wissen eine Rolle spielen, abgehakt. Wir haben die Computerprogramme, die gelten als schriftliche, als Sprachwerke. Wir haben Bilder. Und jetzt kommen noch die Datenbanken. Auch Datenbanken, also die Zusammenfassung von Informationen in einer Datenbank, ist ein verwandtes Schutzrecht, genießt also rechtlichen Schutz, wenn die Definitionsvoraussetzungen im Gesetz erfüllt sind. Das heißt, alle wichtigen Sachen, die heute so in der Internetgesellschaft eine Rolle spielen, ob man bei Facebook unterwegs ist, ob man Software nutzt etc., sind durchs Urheberrechtsgesetz geschützt. Entweder als Urheberrecht oder als mit dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht. Ja, dumm gelaufen. Das Ganze, dieser Schutz, nennt sich Ausschließlichkeitsrecht. Das heißt, ich als Rechteinhaber kann alle anderen von der Nutzung ausschließen, es sei denn, sie kommen zu mir und holen sich von mir eine Lizenz. Oder das Nutzungsrecht, ne? Lizenz, Nutzungsrecht, das ist quasi synonym. Erlaubt ist natürlich immer die intellektuelle Kenntnisnahme. Das kann Ihnen niemand verwehren. Ja, es gibt keinen Schlüssel für Ihren Kopf. Allerdings, wenn Sie ein sehr gutes Gedächtnis haben und dann eben ein 100-seitiges Werk aus dem Gedächtnis wiedergeben und niederschreiben können, wird Ihnen das niemand abnehmen. Das wird dann als Urheberrechtsverletzung angesehen, weil Sie dann schlicht und ergreifend eine Kopie hergestellt haben. So, und Ausschließlichkeitsrechte, kommen wir nochmal zurück zu unserem dinglichen, körperlichen Eigentum. Wenn ich diese Flasche Wasser verkaufe, geht diese Flasche Wasser komplett mit dem Inhalt auf den neuen Eigentümer über. Und der kann damit tun und lassen, was er will. Er kann sie sich ins Regal stellen, er kann das Wasser trinken, er kann eine Blume reinstellen, damit die was zu trinken hat. Das ist ihnen völlig überlassen, wenn es um körperliche Gegenstände geht. Bei den Immaterialgütern, also im Urheberrecht, ist das anders. Da geht es ja, Persönlichkeitsrecht mal außen vor gelassen, um die wirtschaftliche Verwertbarkeit. Das heißt, da verkaufen Sie die Hülle der Flasche selber, dafür brauchen Sie eine Lizenz. Das Wasser in der Flasche wird als eigene Lizenz verkauft und der Deckel dazu auch nochmal als eigene Lizenz. Und wenn Sie also die vollständige Flasche mit Wasser und Deckel haben wollen, brauchen Sie quasi schon 3 Lizenzen. Na? Also im Immaterialgüterrecht spaltet man die Rechte, die man dem Urheber gibt, so weit auf, also in wirtschaftlich sinnvoll verwertbare Einheiten auf. Das wäre in unserem Fall bei urheberrechtlichen Werken das Kopieren, das Vervielfältigen, das Verbreiten, das Veröffentlichen, die öffentliche Darbietung. Na gut, das spielt jetzt im Zusammenhang mit Informationstechnologie keine Rolle. Aber das sind alles einzelne Rechte, die Sie sich als Lizenz einräumen lassen müssen. Das heißt, wenn Sie ein Buch als Verlag veröffentlichen wollen, bringt es Ihnen nichts, wenn Sie bloß das Vervielfältigungsrecht für das Werk haben, weil dann dürfen Sie das Werk noch nicht verbreiten. Sie sitzen dann auf 10.000 Büchern. Wenn Sie vergessen haben, das Verbreitungsrecht sich einräumen zu lassen, dürfen Sie nicht verkaufen, die Bücher. Können Sie sich zu Hause ins Regal stellen. Ne, wenn wir uns das also angucken, haben wir nicht so einen monolithischen grauen Block, sondern das Ausschließlichkeitsrecht bei Immaterialgütern ploppt dann so auf. Wenn es um Urheberrecht geht, haben wir oben noch das Urheberpersönlichkeitsrecht. Das haben wir zum Beispiel, wenn es um Datenbankschutz geht, nicht. Und dann haben wir viele, viele eigene kleine Rechte, Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, öffentliche Zugänglichmachung. Diese Aufzählung ist noch nicht mal abschließend. Na, also falls noch irgendwie mal eine neue Verwertungsmethode entdeckt wird, Internet ist jetzt vor... Nee, da lege ich mich nicht fest, aber das ist jedenfalls auch mal als neue Verwertungsmethode entdeckt worden. Das ist jetzt die öffentliche Zugänglichmachung. Das ist also was anderes als das Senderecht, weil man sich da nicht so einig war. Ist das jetzt das Gleiche oder ist das doch was anderes mit diesem Internet? Ja, also es geht um wirtschaftliche Verwertbarkeit. Wir spalten das so weit auf, dass das alles schön bunt wird. Und von diesen Verwertungsrechten noch zu unterscheiden, ist das Bearbeitungsrecht. Und das ist für freie und offene Wissen ja auch ganz wichtig, eben die, man verarbeitet etwas intellektuell, fügt etwas hinzu, lässt etwas weg, verbessert es, ergänzt es. Das ist auch ein eigenes Recht. Folgt aber noch ein bisschen anderen Regeln als die normalen Verwertungsrechte. Und das lässt sich dann nochmal weiter aufspalten in die sogenannten Nutzungsrechte, die man den Nutzern, wie der Name schon sagt, einräumt. Wenn Sie als Verlag vom Urheber jetzt das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht haben, denken wir mal vielleicht 40 Jahre zurück, und jetzt kommen plötzlich Taschenbücher auf, dann denken Sie, oh, ich habe ein schönes fest eingebundenes Werk, Faden geheftet, und jetzt verwerten wir das einfach nochmal und kloppen ein Taschenbuch raus. Ja, und dann kommt der Urheber und sagt, nee, das dürft ihr gar nicht. Damals kannten wir ja nur die festgebundenen Werke. Für Paperback habe ich dir überhaupt kein Nutzungsrecht eingeräumt. Und tatsächlich, das Nutzungsrecht haben Sie dafür, das müssen Sie sich nochmal extra holen. Ne? Hintergrund wieder, wirtschaftliche Verwertbarkeit. Der Urheber soll das Potenzial oder die Möglichkeit haben, aus seinem Werk so viel wie möglich rauszuholen. Also Grundsatz, eigentlich sind Informationen frei, aber wenn wir uns im Immaterialgüterrecht bewegen, sind sie dann doch wieder grundsätzlich geschützt. Und wenn wir jetzt offenes und freies Wissen haben wollen, das Ganze also wieder sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen wollen, was brauchen wir? Eine Lizenz. Wir können den Ursprung, die Freiheit von Wissen nur herstellen, indem wir das Wissen entsprechend lizenzieren, weil im Gesetz eben steht, wenn das urheberrechtlich geschützt ist, darf es niemand verwenden, es sei denn, er hat eine Lizenz dafür. Also, ohne Lizenz geht nichts. Bitter, aber wahr. Denn was passiert, wenn wir nichts an einem Werk stehen haben, wenn kein Lizenzhinweis angebracht ist? Dann müssen wir das Werk als grundsätzlich urheberrechtlich geschützt betrachten. Es sei denn, es ist die Bibel, da ist der Urheberrechtsschutz abgelaufen. Oder es ist eben ein gedrucktes Werk, da gibt es auch eine Ausnahme, das heißt Erschöpfungsrecht. Ein gedrucktes Werk dürfen Sie weitergeben, ohne nochmal den Urheber zu fragen, ob Sie es weitergeben dürfen. Bei einem E-Book ist das anders. Verwechseln Sie also ein E-Book nicht mit einem Book. Bei einem E-Book müssen Sie genau die Lizenzbedingungen lesen. Bei einem Buch können Sie sich ganz sicher sein, das dürfen Sie frei weiterverkaufen, ohne dass Sie nochmal eine Lizenz brauchen. Das ist aber die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Gut, und was wir dann eben auch haben, wenn nichts geregelt ist, gilt es als geschützt. Und wenn etwas unklar ist, dann sind im Zweifel auch wirklich bloß so viele Rechte übertragen, wie für den konkreten Zweck notwendig. Das ist schwierig, wenn man freies und offenes Wissen sichern will, weil da gibt es ja gerade keinen festen Zweck. Da soll sich jeder seinen eigenen Kopf machen. Also muss da das Ziel sein, Rechte möglichst vollumfänglich einzuräumen. Und was auch noch ziemlich gemein ist, es gibt keinen gutgläubigen Erwerb von Immaterialgüterrechten. Bei dieser Flasche sprechen die Indizien dafür, dass ich jetzt der Eigentümer bin, obwohl es der Linux-Tag ist. Die haben das gekauft, die stellen das hier nur zur Verfügung. Also könnte ich jetzt da rausgehen und jemanden die Flasche verkaufen und der wird der Eigentum an der Flasche erwerben. Ich, der Linux-Tag, würde das Eigentum an der Flasche verlieren, weil mein Besitz, dass ich die unmittelbare Herrschaftsgewalt habe, den Anschein erweckt, dass ich Eigentümer wäre und darüber verfügen kann. Deswegen kann das jemand, der von mir erwirbt, obwohl ich nicht der Eigentümer bin, gutgläubig erwerben. Das funktioniert bei Rechten eben nicht, weil man schon von vornherein nicht sieht, wem ist das Recht eigentlich zugeordnet. Deswegen kein gutgläubiger Erwerb, ist aber eine extrem fiese Sache. Das heißt, selbst wenn Sie irgendwo eine freie Lizenz draufklatschen, aber eigentlich die ursprünglichen Rechte nicht haben, erwerben alle weiteren, die auf diese Lizenzangabe vertrauen, auch kein Recht, sondern sind Lizenzverletzer oder Urheberrechtsverletzer. Also eine ziemlich fiese Ausgangslage. Gut, das habe ich jetzt lang und breit erklärt. Ja. Was denn? Die Lizenz? Nein, Urheberrechte, das ist auch eine fiese Sache, entstehen automatisch. Bei einem Patentrecht, das ist ein sogenanntes Registerrecht, das müssen Sie also zum Patentamt tragen, müssen es in ein Register eintragen lassen und dann weiß jeder, Sie dürfen sogar das Patent ja lesen, aber dann weiß jeder, ich darf es nicht nachbauen. Ob das ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, ob da eine geistig-schöpferische Leistung dahinter steht, sehen Sie dem Werk unter Umständen nicht an. Deswegen im Zweifel davon ausgehen, es ist eine geistig-schöpferische Leistung. Und bei Fotografien ist es sowieso einfach, weil die gleich behandelt werden. Aber das ist eine fiese Sache, weil die Rechte entstehen automatisch, ohne dass man noch irgendwas dafür tun muss. Man kann sich also auch nicht dagegen wehren. Man kann nicht sagen, ich will kein Urheberrecht. Das entsteht automatisch. Das haben Sie einfach. Es kommt zu Ihnen. Sie können sich nicht gegen wehren. Wenn Sie es nicht haben wollen, müssen Sie es lizenzieren entsprechend. Und dann wären Sie noch nicht mal das Persönlichkeitsrecht los. Das bleibt immer bei Ihnen. Anders war das früher im angloamerikanischen Rechtskreis. Da war das, nicht das Urheberrecht, sondern das Copyright, ein Registerrecht. Da haben Sie nur auf Werke Urheberrechtsschutz bekommen, oder ein Copyright bekommen, muss man da ja genauer sagen, das auch in einem Register eingetragen war. Alles andere, was nicht im Register stand, war dann auch nicht geschützt. Da haben die Amerikaner aber gesehen, dass das wirtschaftlich totaler Unfug ist und dass man damit sehr wenig Geld verdienen kann. Deswegen haben sie sich an die Europäer angelehnt und seit 1976 lassen sie das mit diesem Registerrecht. Aber dieses Klammer auf, C, Klammer zu, Ja, Name, hat noch seinen Ursprung in diesem Registerrecht. Weil das war nicht der Urheber, der da genannt wird, sondern derjenige, dem das Recht nach dem Register zustand. Und das Jahr, in dem das ins Register eingetragen worden ist. Da ist eine Frage. Naja, aber wer will schon Rechte nutzen, wo er nicht weiß, ob Sie ihn jetzt vielleicht doch irgendwann mal eine Lizenzverletzungsklage reindrücken oder nicht? Also, nö, der Urheber ist gut fein raus dabei. Also noch feiner raus sind die Verwertungsgesellschaften, aber nee, der Urheber ist fein. Nee, genau. Ja?
Urheberrecht und Patentrecht, wenn ich jetzt gerade als Urheber von irgendeiner Theorie bin, dass er das nicht als Patent irgendwie eintragen
kann. Wissenschaftliche Theorien sind nicht urheberrechtsschutzfähig, weil man eben sagt, das ist notwendig, um die Freiheit der Wissenschaft zu gewährleisten. Das heißt, reine naturgesetzliche Ideen, Anwendungen, die Sie entdecken, genießen keinen Urheberrechtsschutz. Aber wenn Sie dann sich eben eine technische Anwendung ausdenken, sollten Sie ein Patent anmelden, weil wenn Sie das Patent nicht anmelden, dann ist auch die Idee wiederum frei. Dann darf sie jeder kopieren. Es gibt gewisse rechtliche Grenzen, aber vom Grundsatz her. So, dann hatte ich den Vortrag genannt frei und offen. Ja, da gibt es so einen alten Streit, der kommt aus dem Softwarebereich zwischen Free- und Open-Source-Software. Die einen sagen, es soll keine Reprivatisierung geben, Stichwort Copyleft-Klausel, Share-Alike-Klausel. Und es gibt die anderen, naja, das interessiert uns eigentlich nicht so sehr, ob man das auch wieder sich aneignen kann, diese Rechte, sondern wir wollen eigentlich nur das, dass sie grundsätzlich erstmal jeder nutzen kann und was er draus macht, ob er dann wieder was macht und unter einer unfreien Lizenz, das ist uns egal. Uns kommt es eigentlich auf die Zusammenarbeit an. Ja, und da sind wir eben schon bei der Sache, was ist denn jetzt eigentlich offen und freies Wissen? So, die GPL sagt dazu, also ne, GPL Softwarelizenz sagt dazu, für einen beliebigen Zweck ausführen, funktionsweise studieren, das heißt, der Quellcode muss offen sein, kopieren, vervielfältigen unter gleichen Bedingungen, das ist die Copyleft-Klausel, die ist nicht zwingend für Open Source notwendig, für Free schon. Software zu verbessern, das ist unser Bearbeitungsrecht. So, das Ganze, dann gibt es noch die Open Source Definition, die ist auch aus dem Softwarebereich gekommen, ne? Debian Free Software Guidelines. Daraus hat man dann die Open Source Definition und aus der Open Source Definition hat man dann die Open Definition gemacht. Offenes Format, das haben wir gerade schon bei den Standards gehört. Zugang zu den Daten, zu den Informationen. Eine offene Lizenzierung, die also diesen Dreiklang gewährleistet. Es muss bearbeitet, vervielfältigt und verbreitet werden dürfen, ohne Wenn und Aber. Ohne Lizenzgebühr, das ist auch wichtig. Sie dürfen zwar für die Reproduktion, für die Vervielfältigung von Werken, die unter freier Lizenz oder offener Lizenz stehen, Geld verlangen, aber nie für die Lizenz selbst. Das heißt, wenn Sie eine freie Software auf eine CD brennen, dürfen Sie den Preis für die CD verlangen. Aber Sie dürfen eben die Software selber nicht verkaufen. Das stammt alles noch so ein bisschen aus den Zeiten, als das mit dem Internet noch nicht so war und als man Software gegebenenfalls auch ausgetauscht hat über die Post und Ähnliches. Dass man gesagt hat, der sein Wissen zur Verfügung stellt, soll jedenfalls keinen Nachteil davon haben, also die Reproduktionskosten darf er verlangen. So. Dann noch kurz zu den Herausforderungen. Das Problem ist, kollaboratives Arbeiten bei offenen und freien Lizenzen. Das Urheberrecht konnte sich das damals gar nicht vorstellen. Ja, das Urheberrecht ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Damals konnte man sich den Autor vorstellen oder den Maler, der an seinem Werk schafft. Und dann konnte man sich vielleicht noch in den Ämtern so vorstellen. Naja, oder man konnte sich vielleicht gerade noch so vorstellen, dass 3, 4 Leute an einem Buch zusammenschreiben, aber dass tausende Leute an irgendetwas gemeinsam arbeiten, also das war für die damaligen Urheber oder für die Autoren des Urheberrechts eigentlich unvorstellbar. Also der Einzelurheber ist so das Leitbild. Deswegen fehlt für kollaboratives Zusammenwirken auch passende Regelungen. Altruistisches Verhalten ist im Urheberrecht eben fremd. Man sagt so aus diesen Gedanken, die ich vorhin geschildert habe, naja, Urheber, du kriegst das Recht und was du damit machst, ist dir überlassen, aber du hast das Recht erstmal. Das heißt, ne, wir müssen es frei lizenzieren, wenn uns Geld verdienen mit einem Werk nicht so wichtig ist. Der gesellschaftliche Wert, die Schranken des Urheberrechts, also sind bloß ein Reflex, die im Urheberrecht stehen. Also in das Recht auf Privatkopie, dass man es für Bildung unter bestimmten Zwecken verwenden darf. So, das sind alles Ausnahmen vom Urheberrecht. Das ist alles als Ausnahme dann geregelt. Ein Vertrag ist statisch, das haben wir auch im vorigen Vortrag schon gehört. Das heißt, er verändert sich dann nicht. Wenn Sie ein Werk einmal unter eine Lizenz gestellt haben, dann bleibt dieses Werk unter der Lizenz. Wenn es dann statt der GPL 2 eben die GPL 3.0 gibt, bleibt das Werk trotzdem unter der ursprünglichen Lizenz. Das macht den Lizenzsprung nicht automatisch mit. Und wenn Sie es nachlizenzieren wollen, dann kriegen Sie ein Problem, je nachdem, wie viele Urheber da dran beteiligt sind. Weil dann müssen die alle sozusagen wieder zustimmen. Das ist ein Vertrag. Da muss jeder in die Lizenzierung wieder zustimmen. Es sei denn, Sie haben ein bestimmtes Konstrukt gewählt, aber dann weiß ich nicht, ob wir das noch erklären können. Urheberrecht ist ein nationales Recht. Kollaboration bei Software, bei anderen urheberrechtlichen Werken geht über Grenzen hinweg. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite immer nationale gesetzliche Regelungen und dann darauf basierend eine Lizenz, die sich an irgendeinem anderen Recht orientiert. Ja, bei Softwarelizenzen eben starker Einfluss US-amerikanischen Rechts. So, und trotzdem muss diese Lizenz auch hier funktionieren. Ne? Da kommen die Herausforderungen für die Juristen. Eine Lizenz zu formulieren, die sowohl unter amerikanischem Copyright funktioniert, als auch unter mitteleuropäischem Urheberrecht. Und natürlich auch in Deutschland ein Problem, ne? Einen Lizenztext unter einen englischsprachigen Lizenztext. Sie können nicht von jedem erwarten, dass der GPL versteht, was er jetzt darf oder was er nicht darf. Aber Rechtsprechung sagt, ist englischsprachige Lizenztexte sind zulässig und haben Gültigkeit. Es gibt keine Lizenz für alles, weil wir haben eben gesagt, es gibt Software, die folgt besonderen Regelungen. Dann die echten Kreativwerke, Texte, Bilder, Gemälde folgen ein bisschen anderen Regelungen und haben auch andere Interessen. Und Datenbanken sowieso. Stellen wir mal eine OpenStreetMap-Datenbank oder ähnliches Datensammlung. Ne, entsprechend können Sie keine Lizenz machen, die alles abdeckt. Außer Sie machen vielleicht eine Public-Domain-Lizenz. Aber sonst müssen Sie in der Lizenz eigentlich auch immer die rechtlichen Grundlagen, die da drin stehen, nicht die rechtlichen Grundlagen, die technischen Grundlagen berücksichtigen. Ne, wie sieht das aus bei der Software? Wie wird die ausgeführt? Stichwort bei der GPL immer Einlinken von Bibliotheken und so. Greift da jetzt die, ist das jetzt ein abgeleitetes Werk? Greift die Copyleft-Klausel ein oder nicht? Und ist das kompatibel oder nicht? Etc. Bei Datenbanken wieder ein anderes Problem. Bei Wikipedia, wenn wir das mal als große Datenbank sehen, ja, da ist Inhalt und das, was in der Datenbank gespeichert ist, so ungefähr 1:1. Bei OpenStreetMap haben sie komische Vektoren in der Datenbank beschrieben und da kommt dann am Ende eine Karte raus. Ne? Da müssen Sie also gegebenenfalls bei der Lizenz, wenn Sie sagen, da ist ein relevanter Unterschied für mich, müssen Sie das in der Lizenz auch differenzieren. Gut. Das war also so ein bisschen die Herausforderung, die man hat, wenn sich ein Jurist mit Lizenzen beschäftigt. gucken wir uns nochmal einzelne Aspekte so ein bisschen an. Ne? Kernelement jeder freien und offenen Lizenz ist, dass sie die entsprechenden Nutzungsrechte eingeräumt bekommen. Das heißt, sie dürfen immer vervielfältigen, sie dürfen immer verbreiten, sie dürfen immer das Werk bearbeiten. Wenn sie es nicht dürfen, ist es keine freie Lizenz im Sinne der Open Definition. Das ist sozusagen der Grundkanon, den Sie in jeder Lizenz, die sich offen nennen will, finden müssen. Wenn Sie die Lizenz lesen und das da nicht finden, ist sie nicht offen. Und natürlich, Gebührenfreiheit, hatte ich schon gesagt, Kosten der Reproduktion erlauben die meisten Lizenzen. Das ist aber von Lizenz zu Lizenz verunterschiedlich. Dann müssen Sie in die Lizenz gucken, für was Sie Geld verlangen dürfen oder für was eben nicht. Wenn in der Lizenz nur drin steht, kostenfrei, dann meint die Lizenz auch nur kostenfrei und macht keine Ausnahmen. Die Frage, wo entstehen die Rechte und wie werden sie eingeräumt? Eben ein riesiges Problem, weil das Urheberrecht das kollaborative Zusammenwirken von Hunderten oder Tausenden Leuten nicht kennt. Die sind alle Miturheber mit gleichen Rechten, was schwierig bei der Rechtsverfolgung wird. Deswegen gehen viele Softwareprojekte dazu über, dass sie eben noch ein Mastermind autorisieren, dass also nicht bloß die Urheber allen künftigen Nutzern die Nutzungsrechte einräumen, sondern eben auch noch irgendeiner zentralen Organisation. Die ist dann auch Mitinhaberin der Rechte und kann entsprechend auch die Rechte verfolgen und durchsetzen. Weil man selber hat unter Umständen nicht die Lust, die Nerven. Und wenn man an amerikanisches Recht denkt, da ist Rechtsverfolgung auch deutlich teurer als in Deutschland beispielsweise. Da ist es also immer gut, wenn man noch einen starken Partner in der Hinterhand hat. Das ist aber ganz unterschiedlich. Da müssen Sie gucken, wie ist das in dem jeweiligen Softwareprojekt oder wie sieht das die Lizenz vor? Hier aus Zeitgründen bloß mal, wie das OpenStreetMap macht. Da räumen Sie, jetzt geht das nicht, da räumen die Beitragenden ihre Rechte, die sie an den Daten wahrscheinlich haben, der OSM Foundation ein. Und die OSM Foundation ist Lizenzgeberin. Das heißt, da haben sie nur einen zentralen Lizenzgeber. Bei Softwarelizenzen ist das anders. Da räumen sie als ursprünglicher Ersteller der Software allen anderen das Recht ein, zu bearbeiten etc. Und der nächste nimmt sich dieses Recht und bearbeitet und dann überbringt er sozusagen die Botschaft des ursprünglichen Urhebers und seine eigene Botschaft dem Nächsten, der dann von beiden sozusagen die Erlaubnis zur Weiterbearbeitung bringt. Dann ist das so, naja, sagen wir mal, Schneeballsystem. Die bleiben immer beim, also die Frage ist, wie ist das mit den Persönlichkeitsrechten? Die bleiben immer beim Urheber. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Nö, also das müssen dann, also urheberrechtspersönlichkeitliche Probleme müssen schon von einigem Gewicht sein, um die überhaupt durchzusetzen. Das lässt sich ja über kollaboratives Handeln einfach heben. Dann ein ganz spannendes Thema vielleicht noch so, bevor wir hier langsam zum Ende kommen. Namens- und Quellenangaben. Ich hatte es ganz am Anfang schon mal erwähnt, nach dem kontinentaleuropäischen Urheberrecht ist die Namensangabe Ursprung des Persönlichkeitsrechts. Das amerikanische Recht kennt dieses Persönlichkeitsrecht nicht. Das heißt, da meint das Copyright immer den Rechteinhaber. Das kann der Urheber sein, der ursprüngliche Schöpfer, muss es aber nicht. Das kann auch der Verlag sein. Da das aber von Nation zu Nation unterschiedlich ist, wer rein rechtlich als Quelle oder Name zu nennen ist, treffen die entsprechenden Lizenzen eben auch Hinweise oder Anforderungen darauf, wie ein Name zu nennen ist, was für ein Name zu nennen ist, der aller Urheber, der des zentralen Lizenzgebers, also des Rechteinhabers. Das kann von Lizenz zu Lizenz völlig unterschiedlich sein. In der Regel, wenn es um Softwareentwicklung geht, sind es natürlich die Autoren, Ne, weil das bei Softwareentwicklung, bei kollaborativer Zusammenarbeit ja auch immer mit Ruhm und Ehre zu tun hat, dass man sieht, wer hat welchen Codeschnipsel vielleicht geschrieben und das dann als Qualifikationszeichen nennt. Aber das ist ganz unterschiedlich, was da wie genannt werden muss. Ne? Nicht bloß ob genannt werden muss, sondern auch in welcher Form. Da haben Sie eine breite Varianz. Und diese Namensnennung darf eben auch nicht verloren gehen. Wenn Sie ein unter CC BY oder CC Namensnennung lizenziertes Werk weitergeben, dann wollen Sie auch, dass das beim 10. Nutzer dieses Werks, dass Sie da immer noch als Urheber mit drinstehen. Na, also das ist sozusagen ein kleines Share-alike. Diese Namensnennung, das steht auch in den Lizenzen in der Regel drin, darf unterwegs nicht verloren gehen. Wenn es sonst keine weiteren Anforderungen gibt, müssen Sie in der Regel zumindest sicherstellen, dass der Name unterwegs nicht verloren geht. Kann auch ein Inkompatibilitätsproblem schon geben, wenn Sie sagen, das kann ich nicht gewährleisten. Hier habe ich Ihnen das nochmal mit der Funktion aufgeschrieben. So, und dann ein weiterer Aspekt. Jetzt gehen wir weg von Open Source zu Free Software oder Free Data. Share Alike, Copyleft, viraler Effekt. Das heißt, das, was Sie nutzen und was Sie hinzufügen, müssen Sie unter gleichen Bedingungen auch an Dritte weitergeben. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich, müssen dafür Sorge tragen, dass also jeder Nutzer dieses bearbeiteten Werkes zur Kenntnis nimmt, das ist die Lizenz, die gilt weiter. Und auch du, lieber Nachnutzer, bist sozusagen verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass diese Lizenz gilt. Und das ist natürlich, diese Klausel sorgt natürlich auch dafür, dass man mit Lizenzen, dass Free Software Lizenzen in der Regel nicht mit Open Source Lizenzen einfach kombiniert werden können. Weil bei Open Source Lizenzen hat man eben diesen Copyleft-Effekt nicht. Und dann, was ist denn jetzt eigentlich ein bearbeitetes Werk? Gleiches Problem. In Deutschland spricht man von bearbeitetem Werk. Die Amerikaner sagen abgeleitetes Werk dazu und das ist dann auch noch stark technisch geprägt, nämlich das wird man bei einer Datenbank anders beurteilen als bei einer Software, anders als bei einem Sprachwerk. So, ja, Lizenzverstoß, auch noch eine spannende Sache. In der Regel bei diesen Share-Alike-Klauseln fällt auch immer, wenn man sich nicht an die Lizenzbedingungen hält, fällt die Lizenz automatisch weg. Das heißt, die Lizenz wird nur unter der Bedingung erteilt, dass man sich an die Lizenz hält. Hält man die Lizenz nicht ein, ist man nicht bloß Vertragsverletzer und kann auf Vertragseinhaltung verklagt werden, sondern man ist Lizenzverletzer, man hat nämlich keine Lizenz mehr. Ein ziemlich scharfes Schwert. Man steht quasi so da, als hätte man nie eine Lizenz bekommen. Gut, und dann gibt es noch eine Menge Sachen, die Sie auch noch regeln können in einer offenen oder freien Lizenz. Das heißt, Sie müssen sich vorher Gedanken machen, was wollen Sie? Wenn Sie eine Lizenz nutzen, müssen Sie sich Gedanken machen, darf ich das, was ich machen will? Und das alles, ne, wir hatten es gehört, über 150 Lizenzen ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Deswegen fragen Sie den Lizenzgeber oder einen Rechtsanwalt, wenn Sie sich unsicher sind und wenn Sie darauf keinen Bock haben. Wenn Sie sich unsicher sind, Finger weg von dem Werk, wo Sie die Lizenz nicht verstehen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir noch Zeit für ein oder zwei kleine Fragen.
Ja, vielen Dank. Also wir haben noch 2 Minuten Zeit, also 2 Fragen. Wer möchte was wissen?
Wir wiederholen es vielleicht am besten.
Die Nutzung von freier und offener Software, kommerziell, nicht kommerziell, sollte eigentlich quasi immer in der Lizenz dokumentiert sein.
Die Frage ist, freie Nutzung, nicht kommerziell, kommerziell. Wenn freie Lizenzen gestatten in der Regel, freie und offene Lizenzen gestatten in der Regel immer eine kommerzielle Verwertung. Weil die Abgrenzung zwischen kommerziell und nicht kommerziell ist auch extrem schwierig. Wann liegt denn jetzt eine irgendwie geldliche Verwertung vor? Das heißt, nach der strengen oder Open Definition wäre eine nicht kommerzielle Nutzung schon keine offene Lizenz, die sagt, man darf es nicht kommerziell nutzen, keine in diesem im Sinne der Definition offene Lizenz. Es gibt natürlich die CC NC, also Non-Commercial, ne, weil man eben sagt, man möchte möglichst viele Bedürfnisse abdecken, die bestehen. Und eben manchmal sagt man auch, es soll eben zumindest nicht finanziell verwertet werden. Aber das ist keine klassische offene Definition oder Lizenz dann mehr. So, noch eine letzte Frage. Ja.
In welchem Fall wäre es denn beim Arbeitgeber oder war das automatisch?
Die Frage Arbeitnehmerurheberrecht, wie ist denn das jetzt, wenn ich bei einem Arbeitgeber angestellt bin und ein urheberrechtlich schutzfähiges Werk erstelle? Da dieses Problem auch schon sehr lange existiert, bekommt der Arbeitnehmerurheber, gibt quasi qua Gesetzes automatisch eine Lizenz an seinen Arbeitgeber. Ausnahme Software. Beim Softwareprogrammieren entsteht das Urheberrecht nicht beim Softwareentwickler, sondern direkt beim Arbeitgeber. Das ist aber eher ungewöhnlich für ein Urheberrecht, dass es direkt beim Arbeitgeber anwächst und nicht erst beim Arbeitnehmer entsteht. Wir sind durch mit den Fragen. Es tut mir leid. Vielleicht können wir die dann hier einfach im Zwiegespräch beantworten. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.